Ja, es ist nichts mehr davon da. Es sind noch ein bisschen an Schutthaufen übrig, aber ansonsten ist schon alles weg.
Die wurden anhand unserer freien Belegungszellen verteilt. Wir müssen ja da immer bestimmte Grundsätze einhalten.
Wir selber sitzen in einem massiven Betonklotz
fest. Damen und Herren getrennt unterzubringen, nicht mehr als nötig in einer Gewahrsamszelle unterzubringen.
Ähnlich wie bei Kasterblockaden.
Hier ist etwas verloren gegangen, was eben so gesehen tatsächlich einmalig war.
Die Zellen sind geheizt, alle. Sie können sich alle unsere Zellen anschauen.
Wir haben natürlich auf dem Gelände mehrere Wochen sichergestellt.
Wurden die Krematoriumsöfen für die Konzentrations- und Vernichtungslager hergestellt?
Auch gefährliche Gegenstände wie Nagelbomben.
Der Krankenwagen ist vorhin vorbeigefahren.
Feuerwerkskörper, Schlagwerkzeuge, Messer.
Und die Entlüftungsanlagen für die Gaskammern.
Also es wurden hier mehrere Blockaden aufgebaut, hier auch Straßensperren.
Ja, ist total krass eigentlich, weil wir nicht genau wissen, was auf uns zukommt.
Und auch eine Straßensperre angezündet.
So, die haben gerade schon mit der Knarre auf uns gezeigt.
Es war klar, was dann passieren wird und das passiert jetzt auch.
Jetzt beschränkt man sich tatsächlich darauf, nur noch die Stadt zu sichern.
Wir hängen hier fest, wir müssen uns rausholen.
Es sind ausreichend Polizeibeamtinnen und Beamte im Einsatz, um das Ganze sicher und reibungslos über die Bühne zu bringen.
So eine Gaskammer war eigentlich eine ganz einfache Konstruktion. Es war ein großer Raum mit Öffnungsluken und da wurde eben dieses Zyklon B gebunden auf Kieselgurkörnern eingeworfen. Das war eine simple Methode.
Kunden sollten zufriedengestellt werden. Die Kunden waren in dem Fall SS.
Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Gusen, ein Außenlager von Mauthausen, Großrosen, Mogiljew und dann eben Auschwitz, das Stammlager und Auschwitz-Birkenau. Und da wurden diese Großkrematorien, wo eben Gaskammern integriert waren und sozusagen wie am Fließband Menschen ermordet wurden und dann ihre Körper beseitigt werden sollten, da wurden auch diese großen Öfen aufgestellt.
Man hat es da nicht mit dieser angsterfüllten Passivität zu tun, aber offensichtlich dem Vermögen, diese Dimension der eigenen Schuld völlig auszuklammern, ganz professionell.
Und Auschwitz-Birkenau war dann eben die technisch gesehen entwickelste Form in diesem Massenmordprogramm.
Die Verbrennung von zu Anfang 3.000 bis 4.000 Leichnamen pro Tag und dass dann noch gearbeitet wurde an Projekten wie einem kontinuierlich laufenden Verbrennungsofen mit nochmal ganz anderen Dimensionen.
Also in Auschwitz sind insgesamt 1 Million Menschen ja ungefähr umgekommen. In den Öfen sind sicher ein Großteil dieser Menschen verbrannt worden.
Seitdem wir in diesem Bus sitzen, sitzen wir teils in Einzelzellen, teils in Zweierzellen zusammen in diesem Bus, haben nichts zu trinken, nichts zu essen.
Also die Polizei hat sehr schnell alle Wege, die in die Richtung führten, zugemacht und den Leuten, die in die Richtung wollten, Platzverweise erteilt.
Vor einer halben, dreiviertel Stunde hat es halt angefangen, dass gezielt Leute rausgezogen wurden.
Also ich sehe nur SEK direkt vor uns und ich habe Tränengas mitbekommen und irgendwelche Granaten.
Dann haben sie halt Seile rausgeschmissen und dann haben sich Polizeibeamten mit Stahlhelmen, Sturmgewehren, Gasmasken auf, abgeseilt.
Sind sofort massiv eingedrungen. Der Krankenwagen ist auch vorgefahren, keine Ahnung, die haben Leute abgeführt.
Und irgendwie sind auch Blendgranaten eingesetzt worden und das war wohl alles, ja, ich würde sagen, auf einem militärischen Niveau.
Das ist Sache der Polizei und der Einsatzplanung, sich da Gedanken zu machen, wie so ein Einsatz abläuft, die werden sich schon was dabei gedacht haben.
Mannschaftswagen mit Räumpanzern, mit Wasserwerfern und oben drüber noch Hubschrauber.
Ja, das ist richtig, Hubschrauber sind im Einsatz, auch zum Problem der Aufklärung.
1889 ist die Firma auf das Gelände gegangen und dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter Ludwig Topf zum großen Betrieb, also auch nicht mehr mittelständisch, sondern größer geworden.
Wenn Sie es ansehen, dann sehen Sie eine moderne Industriemüllverbrennungsanlage, das aber gedacht für Leichname, wurde zum Patent angemeldet, mit dem ganzen Erfinderstolz versehen.
Sie haben Dampfkesselanlagen, Schornsteine, Speicher und Melzereianlagen gebaut und eben dann ab 1914 mit einem ganz kleinen Produktionsbereich auch Krematoriumsöfen.
Und dann hat die Firma ja auch noch, ohne dafür einen Auftrag zu haben, selbstständig weiterdenkend die Tötungsmaschinerie der Gaskammern optimiert.
Und dann hat sich die Firma freiwillig bereit erklärt. Erstens ist sie darauf eingegangen. Es gibt auch andere Firmen, die das nicht gemacht haben, die Krematoriumsöfen gebaut haben. Und sie hat sich dann freiwillig bereit erklärt, sozusagen mit möglichst vielen Lagern in Geschäftsbeziehung zu treten.
Erfahrungen im Speicher- und Melzereibau konnten dann angewandt werden und eine Ventilationsanlage für die Gaskammern konstruiert werden, die eine viel häufigere Wiederbelegung ermöglicht.
Und das war so wichtig, weil eben diese Keller nicht auf natürlichem Wege belüftet werden konnten. Und um sozusagen schnell wieder die Gaskammer frei zu bekommen, wieder Menschen hineinpressen zu können, brauchte man diese Bionentlüftung von Topf und Söhne.
Und das ohne, dass in diesen internen Unterlagen da so ein ideologischer Charakter so stark ist. Das hätte also die Position, die jetzt die Juden hatten, konnte auch jede andere Opfergruppe einnehmen, so sie auf der Abschussliste stehen würde.
Es waren nicht nur diese Ingenieure, die dann den Aufbau geleitet haben, sondern eben Monteure, die waren viel länger vor Ort, einzelne bis zu 12 Monaten. Das heißt, sie haben die Lager gesehen, sie haben den Zustand der Toten gesehen, sie haben Kontakt mit den Häftlingen gehabt, die in den Krematorien eingesetzt waren, die dort arbeiten mussten. Sie haben eigentlich alles gesehen.
Auschwitz-Leugnung, ein internationales Phänomen. Da spielte Topf und Söhne eine bedeutende Rolle. Und dort sind einfach die glasklaren Belege, die Korrespondenz zwischen Lagerleitung und der Firma. Und das sind Dokumente, die sind einfach das Ende jeder Auschwitz-Leugnungsdebatte.
Einsperren, weil die was Unerlaubtes gemacht haben. Einfach ein Haus besetzen geht nicht.
Ich denke da zum Beispiel an Partys, wo irgendwelche Elektro-Acts dann nebenbei solche Puppenspiele aufführen und dann in Cross-Dressing irgendwie rumlaufen.
Das müsste verboten werden. Gell? Hier kann ja jeder, in dem Staat kann ja jeder machen, was er will. Das wird doch nicht verboten.
Es hat so eine gewisse Lockerheit.
Man hat immer Leute gehabt, die einem immer zur Seite standen. Niemals war jemand alleine.
Wo man als Schwuler oder als Lesbe oder als Migrant oder überhaupt als jemand, der nicht in diesen dumpfdeutschen Mainstream reinpasst.
Ich kann aber keine Häuser besetzen, einfach. Es ist nicht mein Eigentum, habe ich ja da nichts zu verloren.
Wo man sich aufhalten kann, ohne dumm angemacht zu werden.
Also weil es Geschichte hatte, die vor der Besetzung schon begonnen hat.
Also ich bin der Meinung, sie sollen das Ding endlich abreißen, wenn sie nicht rausgehen, drinnen stecken lassen.
Nämlich mit dem Topf und Söhne, mit den Ofenbauern von Auschwitz und Birkenau und den ganzen anderen KZ.
Die Jugendlichen, die müssen Arbeit kriegen, das ist alles. Da werden sie auch nicht in den Häusern sein.
Das Gelände nimmt einen wichtigen Ort in Erfurt ein, also Bahnhofsnähe an der Weimarer Straße. Die Bahnlinien führen direkt vorbei.
Der Ofenbau wurde dann in der Mitte der 50er Jahre ausgegliedert. Das war immer ein kleiner Bereich gewesen mit höchstens 2% des Gesamtumsatzes, auch bei den KZ-Geschäften. Man hat sich dann als auf Melzerei und Speicherbau, so hieß die Firma ja auch, dann ab 57 konzentriert.
Da gibt es den Zeichensaal, in dem die Konstruktionen stattgefunden haben. Und dort haben Sie die Blickachse zum Ettersberg und sehen den Glockenturm.
Dieses Haus steht unter Denkmalschutz. Das steht noch da. Und dann gab es eben drumherum im Prinzip Montagehallen, Werkstätten, Schlosserei, Klempnerei, natürlich die sozialen Funktionen, Kantine, Lehrlingswerkstatt und so weiter.
Und dann gab es dann Auseinandersetzungen der Art, dass Leute sagten, das ist doch kein Täterort, hier wurde doch nur lebloses Menschenmaterial entsorgt. Dann konnte man das zurückspiegeln und darauf verweisen, dass genau diese Sprache eine historische Kontinuität hat.
Dann haben der ehemalige Direktor des volkseigenen Betriebes gemeinsam mit Partnern die Firma gekauft. Die haben weiter produziert noch 3 Jahre bis 96, dann kam der Konkurs. Und dann ist nichts mehr passiert. Dann gab es im Prinzip 10 Jahre, wo das Firmengelände verfallen ist.
Teile unserer Auseinandersetzung bezog sich immer auch gerade darauf, welch blinder Fleck es so lange war. Also wie wurde mit dem Ort umgegangen? Aus der ostdeutschen Perspektive, aber auch aus der westdeutschen Perspektive. Also in beiden Teilen Deutschlands, welche Strategien gab es, sich damit eben nicht auseinandersetzen zu müssen?
Man hat also am Ort selber überhaupt nicht erinnert, sondern ganz normal weitergemacht und eben alles auf die Kapitalisten geschoben, wenn es thematisiert wurde. Und die waren im Westen oder sozusagen, die waren eben nicht mehr da.
Von daher, glaube ich, gibt es momentan wenig Sympathie für die Hausbesetzerinnen im Stadtrat.
Deswegen muss ich sagen, es war heute einer der schwärzesten Tage, die ich in meiner politischen Laufbahn erlebt habe.
Also von daher sehe ich das Thema politisch nicht behandelbar.
Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, dass die ganze Sache auch eine Vorgeschichte hat.
Im Vorfeld der Räumung gab es Angebote von Seiten der Stadt, den Besetzerinnen und Besetzern ein Gelände bzw. ein Gebäude zur Verfügung zu stellen, kostenlos.
Ganz klar hätte ich mir natürlich gewünscht, dass die Stadt Objekte gehabt hätte, die für die Besetzer in Frage kommen, dort umzuziehen.
Mit der Auflage, dass die Besetzerinnen und Besetzer einen Verein gründen müssen und sich gewissen Strukturen unterwerfen müssen.
Das Angebot, das die Besetzer gekriegt haben, war sicher nicht berauschend. Aber immerhin, es war ein Angebot.
Dass wir dabei keine Unterstützung von der Stadt erwarten können, ist nun erst recht offensichtlich geworden.
Naja, also wenn man es so sehen will, kann man das so sagen. Und die Situation, die wir heute haben, die war schon die letzten Monate auch absehbar, dass irgendwann zu dieser Räumung kommen wird.
Setzen wir einen Gerichtsbeschluss durch zur Räumung des ehemaligen Betriebsgeländes der Firma Zopf und Söhne. Die Gerichtsbeschlüsse sind vor Ort. Wir unterstützen diese Maßnahmen in Vollzugshilfe.
Also die Geschichte, auch nach eigenen Aussagen der Besetzer, war ja so, dass sie natürlich auf der Suche war nach einem neuen Ort für ein autonomes Kulturzentrum und dann dieses Gelände entdeckt haben. Und als sie dort waren und auch geduldet wurden von dem Zwangsverwalter, haben sie gemerkt, hier ist eine wichtige Geschichte und sich dann damit auch auseinandergesetzt.
Das war erstmal eine Antwort auf die Frage, gibt es in der Stadt Erfurt so einen selbstbestimmten Ort, kann es ein autonomes Jugendzentrum geben?
Also die Besetzer waren, das war auch nicht möglich sozusagen, als Gruppe im Förderverein, aber als Einzelperson. Und im Prinzip hat sich der Förderkreis nie als Gruppe jetzt auch zu dieser Frage der Besetzung geäußert, weil sein Thema war ja der Erinnerungsort. Und da gab es sicher auch unterschiedliche Meinungen von Sympathie bis vielleicht Vorbehalte. Sozusagen, was die Besetzung angeht. Die Besetzung war ja ein eigener Vorgang.
Und dann haben die auch Führungen vor Ort gemacht und haben angefangen, gerade die Ergebnisse der Forschung dann auch vor Ort zu übersetzen, dass dann Schilder plötzlich dann standen, dass man feststellte, gut, hier war die Poststelle, hier war hier war die Schmiede und hier war die Lagerhalle.
Ich denke, sie hatten jetzt bei Studenten, bei Künstlern, also in einer bestimmten Szene eine große Wirkung, zum Teil auch in der Presse, und haben ihren Beitrag geleistet, um Topf und Söhne bekannt zu machen.
Und dann lief also diese Besetzung jetzt sehr lange, die ja nicht nur eine Hausbesetzung war, sondern ganz schnell auch zu einem soziokulturellen Zentrum geworden ist.
Mit dem Förderverein gab es natürlich über die Jahre hinweg an der Stelle übereinstimmende Interessen zwischen Besetzung und Förderkreis, dass man einen Erinnerungsort haben wollte.
Sie dringen gerade massiv ins Gebäude ein. Ich hoffe, die respektieren das, dass sie friedlich sind.
Wir sind dabei, die einzelnen Gebäude abzuprüfen, ob sich Personen darin befinden.
Jetzt gerade sitzen wir im Hauptgebäude.
Die Kollegen handeln sehr besonders.
Das ist die alte Klempnerei, der Zubehörteile für Gaskammern entwickelt wurden früher.
Und auch das Gegenüber verhält sich sehr ruhig im Moment.
Ich bin am Haus immer viele Polizisten.
Das wäre ein platzverweiser Teil, weil der polizeiliche Einsatz verhindert wird.
Polizisten sind, kann ich überhaupt nicht abschätzen.
Wir müssen den Gerichtsbeschluss durchsetzen, werden diesen auch durchsetzen.
Ich hoffe halt, dass den Leuten nichts passiert ist, sondern der Sitzblockade, weil die sofort halt massiv zugegriffen haben und auch sofort Tränengas reingeschossen haben.
Uns wurde gesagt, dass dabei auch gezielt getreten und geschlagen und in die Augen gegriffen wurde.
Mit Gewissheit nicht, weil ich stehe genau vor den Leuten dieser Sitzblockade, also es ist alles sehr friedlich.
Man hört im Hintergrund die ganze Zeit Bohren, Schrauben, Kettensägen.
Es ist total krass, dass die überhaupt das Gelände bestellen, das ist ein Geschützgelände, und viele Leute kommen nach Erfurt.
Das heißt, dass zwei Leute sich einbetoniert hätten?
Mal Pärchen, die sich aneinander gekettet hatten und ihre Arme dann in ein Betonbad getaucht hatten.
Wir werden keinen aktiven Widerstand hier in den Betonklotz üben, aber das ist ein massiver Betonklotz und wir brauchen ein Spezialteam, um uns hier rauszuholen.
Es war ja zunächst kein Interessensgegensatz, weil kein Investor da war, aber in dem Moment, wo dieser Investor da war und sich bereit erklärt hat, sozusagen den Erinnerungsort mit zu schaffen, hat sich der Förderkreis klar positioniert und gesagt, wir wollen diesen Erinnerungsort. Wir haben dafür so lange gekämpft und das wollen wir auch.
Also deswegen haben wir in dem offenen Brief die Besetzerinnen und Besetzer aufgefordert, die Haltung, wir bleiben alle, zu überdenken und gerade sich daran zu erinnern, wie viel sie selber auch geleistet haben für diesen Erinnerungsort, zu sehen, dass es jetzt ganz in der allerletzten Phase einen Interessengegensatz da gegeben hat.
Und deswegen gab es dann auch Bemühungen im Förderkreis, sozusagen die Alternativlösung, dass die Besitzer ein anderes Objekt finden in dieser Stadt, das zu unterstützen.
Das heißt, ein Fortführen der Besetzung am Ort hätte das Aus für den Erinnerungsort bedeutet.
Es ist nur so, dass schon jetzt natürlich, also vor dem Abbruch, diese Gebäude zum Großteil nicht mehr begehbar waren. Auch das Verwaltungsgebäude konnte man nicht mehr betreten. Das heißt, das, was man eigentlich damit beabsichtigt hat, nämlich sozusagen den historischen Ort zu erfahren, das wurde zunehmend verunmöglicht.
Da gab es auch Verlautbarungen, wo das so ein bisschen instrumentalisierenden Charakter hat, in dem Sinne, dass die Besetzerszene dann den Gedanken nahelegte, das ist auch teilweise in der Presse dann so gekommen, das ist das Projekt Erinnerungsort und Besetzung ist eins. Wenn Besetzung beendet wird, dann stirbt dieses Projekt und das ist nicht der Fall.
Ich persönlich denke natürlich, wenn wir uns mit Topf und Söhne und dem Holocaust beschäftigen, wäre es auch gut, wir könnten so eine Frage friedlich lösen, ne? Aber es war klar, die Besetzung hatte sozusagen ihre Zeit. Aber mit dem Thema Topf und Söhne musste jetzt dieser Erinnerungsort, also um diesem Thema gerecht zu werden, war jetzt nur noch diese Perspektive Erinnerungsort eigentlich möglich.
Versuchen gerade hier reinzukommen, die kommen gerade hier rein. Da liegt eine Leiter auf der
Klappe.
Um 5.15 Uhr ging die Räumung los.
Im Spezialteam hat gerade Knarre auf uns gedeutet. Und
das sind ein LKW und ein Kleintransporter sind durch die Barrikaden gefahren.
Und die haben uns angedroht, uns zu schlagen.
Und haben Beamtinnen und Beamte von Spezialeinheiten mit Leitern auf die Dächer des besetzten Geländes gebracht.
Um dort immer noch reinzukommen, die kriegen den Deckel nicht auf.
Dazu kamen dann noch zwei Hubschrauber, die noch einmal jeweils ungefähr 6 Beamte.
Wir können uns nicht wehren, wir haben gar nichts. Wir sitzen im Betonklotz.
Über Seile am Hubschrauber nach unten in das besetzte Gelände hineingelassen haben.
Und ich hoffe, die begreifen das. Auch dass wir hier so keine Chance haben. Die können uns erschießen, die können uns verprügeln, aber die kriegen uns so nicht raus.
Zwei Personen hier oben angekettet.
Friedrich, wir können hier nicht raus. Zwei Leute auf dem Dach. Das geht nicht, wir sind angekettet.
Der Bebauungsplan sieht ja eben den Erinnerungsort vor und auch der Investor muss heftig investieren in etwas, was ihm als Investor ja gar nichts bringt.
Also das war jetzt für uns mit diesem Investor, mit dem es da im Prinzip den Deal gibt, er nimmt viel Geld in die Hand, um das Verwaltungsgebäude zu sanieren, also diese reinen Sanierungskosten, die sind nicht bei der Stadt. Dafür darf er den Rest sozusagen des Geländes abreißen und so wie er das verwerten möchte, nämlich über Fachmärkte bebauen. Es war schon immer die Grenze von Wohnbebauung, also Richtung Westen und Industrie, so wie es heute auch ist. Und jetzt gibt es eben keine Industrie mehr, jetzt gibt es die Fachmärkte, den Konsum, das ist sozusagen der Lauf der Zeit. Und wir haben sehr darauf geachtet, dass es nicht zu nah an den Erinnerungsort heranrückt. Dass wir also eine Zone haben, wo wir in Ruhe und angemessen auf wissenschaftlicher Basis, aber auch gestalterisch angemessen uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen können.
Da aber das natürlich eine Investition ist und sozusagen am Ende sich dann alles irgendwie rechnen muss, ist klar, dass dann ein weiteres Rausschneiden von Bereichen dann schlicht nicht möglich gewesen wäre.
Es war ja auch sozusagen so wichtig für alle, dass es im historischen Ort passiert. Dass man wirklich an dem historischen Ort, in dem historischen Zeichensaal, wo Kurt Prüfer gearbeitet hat und einen Blick nach Buchenwald hatte, so, dass es ebenso wichtig ist. Ne? Und dass es die Kosten rechtfertigt, die sozusagen den Neuaufbau, die Sanierung dieses Hauses und Betreibung dieses Hauses bedeuten.
Also wir haben uns dann jetzt darauf geeinigt, das Verwaltungsgebäude, in dem alle Konstruktion, alle Planung und alle betriebswirtschaftlichen Entscheidungen gefallen sind, das jetzt zum Zentrum zu machen.
Die Ausstellung hieß, als die Wanderausstellung noch war, schon Techniker der Endlösung, Topf und Söhne, der Ofenbau von Auschwitz. Wir werden diesen Titel so übernehmen. Was wir jetzt machen, ist sie zu erweitern, die Ausstellung. Das heißt, die Vorgeschichte sozusagen, diese Firma an diesem Ort, in dieser Stadt.
Das Gebäude wird auch von außen kenntlich sein durch eine da an Zynismus nicht zu überbietende Briefschlussformel der Firma an die SS, dann so immer gerne für sie beschäftigt.
Die Nachgeschichte wird auch ausgebaut, auch dann die Wiederentdeckung des Ortes, das ist ja neu. Wir haben die Außenausstellung dazu, wir haben natürlich andere Möglichkeiten, den historischen Ort zu zeigen und wir werden Stelen aufstellen dürfen, auch Informationsstelen, auch in dem zukünftigen Fachmarktzentrum, wo eben sozusagen die historischen Produktionsorte bezeichnet werden mit historischen Fotos.
Wir werden im Vorfeld des Verwaltungsgebäudes ein sehr großes, begehbares Modell haben, in dem das gesamte Firmengelände dann ablesbar sein wird.
Wenn ich jetzt die Millionen gehabt hätte, hätte ich vielleicht gesagt, okay, wir machen das Verwaltungsgebäude, wir es machen und alles andere wird sozusagen einem kontrollierten Verfall anheimgegeben und man kann sich das irgendwie von oben noch angucken. Ja? Oder man kann das sich auf den Wegen, die noch sicher sind, angucken.
Das Ideal wäre natürlich gewesen, dann noch viel mehr zu erhalten und alle Teile dieser Produktion für Destruktion sichtbar zu machen.
Das ist auch angesichts von der zunehmenden Holocaust-Leugnung von Bedeutung, dass man wirklich anhand der Quellen zeigen kann, hier, so ist es gemacht worden. Ja. Und auch anhand von Zeugnissen. Das bleibt.
Aus Sicht der Polizei ist es gut verlaufen, es gab keinerlei Verletzte.
Bis auf zwei Leute, die sich wohl im Haus angekettet hatten und zwei Leute, die auf dem Dach saßen.
So fanden sich ca. 30 vor dem Gebäude, die eine Sitzblockade veranstaltet haben und ca. 25 im Gebäude.
Abgesehen von den Vieren waren alle Leute in 0, nichts da rausgeräumt.
Wie viele Personen vorläufig festgenommen wurden, liegt mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.
Die wurden dann natürlich relativ schnell dort rausgezogen.
Es lief alles sehr friedlich ab. Es gab keinen Widerstand.
Denn der Beton ist nicht so schnell fest geworden, wie man sich das vielleicht gedacht hatte.
Die Räumfahrzeuge sind schon wieder auf dem Rückweg.
Dieses ganze Gelände wird zurzeit an die Gerichtsvollzieher übergeben.
Also sieht so aus, als wenn die Sache mit dem Haus schon erledigt wäre jetzt.
Ja, es ist nichts mehr davon da. Es sind noch ein bisschen an Schutthaufen übrig, aber ansonsten ist schon alles weg.
Thank you.